Ganz im Thema, ich wollte eigentlich anfangen und fragen, ob andere Leute überhaupt Sorgen haben oder nur ich. Und wahrscheinlich nur die Lehrer, ne? Die anderen Leute doch nicht. Oder die Leute mit kleinen Kindern, ja die, ne? Aber mit großen doch nicht. Und die Rentner doch nicht. Aber wir haben schon gemerkt, ist nicht wahr, ne? Ina, du hast es schon so gesagt, wir haben alle Sorgen. Und wir haben auch schon ganz viel gehört, was wir als Christen Menschen mit den Sorgen machen sollen. Nämlich, was sollen wir machen? Auf den Herrn werfen, genau. Und, klappt es bei euch? Mehr oder weniger. Bei mir ist auch so. Und da fiel mir ein Spielzeug ein, das wir neulich am Kindergeburtstag hatten. Sehr zur Freude der Kinder und sehr zur Freude der Eltern, die die Kinder nachher abgeholt haben. Ja, das ist ein schöner Ball. Ne? Das ist also hier mein Sorgenball. Und der ist wirklich belastend, den will ich loswerden. Und den werfe ich jetzt mal zum Herrn. Allah, was ist hier los? Aber jetzt. Seht ihr, was passiert? Was ist das Problem hier?
Er kommt zurück.
Er kommt
immer wieder zurück.
Wie das mit unseren Sorgen auch so ist, ne? Der Kerl, der kommt zurück. Ja, und dann kommt es einem manchmal so ein bisschen naiv vor, wie wenn wir das Kinderlied jetzt gerade gesungen haben, alle meine Sorgen, dann werfe ich die auf den Herrn. Und man denkt, naja. Aber diesen Brief, in dem dieser Satz steht, der ist gar nicht naiv gemeint. Der Petrus schrieb an Leute, die wahrscheinlich irgendwo so in Rom oder im Umfeld von Rom gelebt haben, zu einer Zeit, als es langsam eng wurde für Christen. Und stellt euch vor, da war vielleicht jemand, der hatte irgendwie eine Anstellung, irgendwie so, vielleicht was wir heute Beamten nennen würden, der irgendwas zu tun hatte öffentlich, der war dann auch verpflichtet, das Kaiseropfer zu bringen. Und zwar öffentlich, dass alle eben das sehen konnten, weil das war wichtig, damit man dem Römischen Reich seine Loyalität bezeugt. Und er fragt sich jetzt, kann ich das tun als Christ? Und dann hat er wirklich Sorgen, weil er sagt, wenn ich es nicht mache, dann verliere ich meine Arbeit. Okay, das wäre dann nicht mal das Schlimmste. Es könnte ja sein, ich gehöre zu denen, die sie dann umbringen. Oder ich lande im Gefängnis. Und Gefängnis war damals auch nicht so wie heute, dass man ein ordentliches Bett hatte und zu essen. Da war die Gefahr groß, dass du krank wurdest. Und er sagt, dann kommt ja auch kein Arzt ins Gefängnis und dann sterbe ich vielleicht auch. Und was macht meine Familie? Meine Frau kann nicht arbeiten, um die Kinder zu versorgen. In der damaligen Zeit konnten Frauen nur irgendwelche Hilfsjobs machen und wer gibt dann meinen kleinen Kindern zu essen? Also es waren wirklich große Sorgen, reale Sorgen, die die Menschen damals bewegt haben. Und ja, Petrus schreibt ihnen und möchte, dass sie etwas ganz sicher wissen. Und schauen wir mal rein. Beugt euch also demütig unter Gottes starke Hand, dann wird er euch groß machen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Es fängt also gar nicht mit der Sorge an, sondern mit einem Satz, den ich euch in dieser Predigt gerne ganz lieb machen möchte. Beugt euch also demütig unter Gottes starke Hand. Das würde ich gerne erreichen in der Predigt, dass der Satz mit euch geht und dass ihr ja in manchen Situationen dann, wenn ihr die erlebt, dass der Satz dann aufleuchtet und ihr merkt, oh, dafür hat der Petrus den geschrieben. Beugt euch demütig unter Gottes starke Hand. Das erste ist ja so ein bisschen komisch, das fängt mit dieser Hand an. Und jetzt wissen wir ja alle, Gott hat ja eigentlich keine Hand. Er hat auch keine Augen, keinen Mund und nichts, was wir so haben, weil Gott ist Geist. Und trotzdem schreibt die Bibel immer wieder solche Sachen über Gott und eben jetzt hier von Gottes Hand. Was will sie uns damit sagen? Nicht, dass Gott so aussieht wie wir, wie Mensch und eine Hand hat, aber was tun wir mit unseren Händen? Wenn ihr so überlegt, was tut ihr mit euren Händen den Tag über? Fast alles, ne? Also wir sind lieb zu Leuten und streicheln sie, wir arbeiten. Wenn ich mit meinen Kindern schimpfe, nehme ich immer auch die Hand und fasse sie hart an. Wenn ich schreibe, wenn ich stricke, wenn ich koche, immer ist die Hand beteiligt. Mit der Hand tun wir alles. Und der Petrus will uns hier sagen, Mensch, Gott, der hat zwar keine Hand wie wir, Gottes Geist, aber er tut was. Er tut die ganze Zeit was, er wirkt was, er arbeitet, er ist am Handeln. Und um das so ein bisschen zu veranschaulichen, wollte ich noch einen anderen Bibeltext gerne mit euch schauen. Und zwar hat Jeremia das toll beschrieben. Dieses Wort kam zu Jeremia vom Herrn: Auf, geh hinunter zum Haus des Töpfers. Dort wirst du hören, was ich dir sagen will. Ich ging also hinab zum Haus des Töpfers und der arbeitete gerade an der Töpferscheibe. Wenn das Gefäß unter seinen Händen misslang, formte er aus dem Ton einfach ein anderes Gefäß. Der Töpfer machte es so, wie er wollte. Da kam das Wort des Herrn zu mir. Kann ich es mit euch nicht genauso machen, Haus Israel? Wie dieser Töpfer? Ja, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, ihr Leute von Israel. Ausspruch des Herrn. Der Jeremia, dem wurde der Besuch in der Töpferstube so zum Gleichnis für das, was Gott so verborgen tut, obwohl man ihn nicht sehen kann. Er wirkt, er arbeitet und wir sind wie der Ton in seinen Händen und der Töpfer weiß, was er machen will mit dem Ton. Und wenn der Ton vielleicht zu wenig Wasser hat, ein bisschen rissig ist, noch nicht gut genug geknetet, dann kann auch sein, er muss nochmal von vorne anfangen, nochmal neu und dann setzt er ihn wieder auf die Scheibe und formt mit seinen Händen, bis das Gefäß rauskommt, das er machen möchte. Und vielleicht sollst du eine Kanne werden, vielleicht sollst du eine Schale werden, sollst ein Muster bekommen. Was auch immer er sich gedacht hat, er macht es. Er ist der Töpfer und wir sind die Gefäße. Und das ist so ein bisschen auch immer die Frage an uns, na, darf Gott das? Sind wir einverstanden damit, dass er das so machen darf? Darf er an unserem Leben formen und drücken, dass da der Schnauz von der Kanne rauskommt und ein bisschen ziehen? Darf er? Andererseits ist er Gott, und wir sind der Ton. Wenn wir nicht wollen, dann haben wir oft nur die andere Möglichkeit, so zu sein, wie der Psalmbeter im Psalm 32 sagt. Und das sieht dann so aus. Ich will dir Einsicht schenken, lässt der Psalmbeter Gott sagen, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und ich will dir aber auch folgenden Rat geben und dich im Auge behalten. Sei nicht wie das Pferd oder das Maultier. Die besitzen doch keinen Verstand. Mit Zaum und Zügel muss man ihren Eigensinn bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Ja, so sagt der Psalmbeter, lass nicht sein wie so ein Esel und ein Pferd, das sich mit allen vier Beinen dagegen wehrt, sondern beug dich unter Gottes Hand und lass dich formen von ihm. Ja, und wenn wir jetzt hier so sitzen an dem Morgen, dann sagen die meisten von uns wahrscheinlich, doch, das möchte ich machen. Sicher, ich will kein dummes Pferd sein und auch kein Esel und das mache ich. Und dann ist das ein frommer Entschluss und dann singen wir die Lieder, alle deine Sorgen und dann gehen wir heim. Die Frage ist aber, was bedeutet das dann morgen früh für dich? Was bedeutet das im Alltag? Wie machen wir das da? Und der Petrus hat schon Beispiele in seinem Text gegeben. was das bedeuten kann. Und da schauen wir nochmal in den Petrusbrief und wir schauen ein paar Verse vor dem Demütigen unter Gottes Hand und vor den Sorgen. Da fängt es so an. Ebenso ermahne ich euch Jüngere, ordnet euch den Gemeindeältesten unter. Und für euch alle gilt, euer Umgang miteinander soll von Demut geprägt sein, denn Gott stellt sich den Hochmütigen entgegen. Aber den Bedürftigen schenkt er seine Gnade. Beugt euch also demütig unter Gottes starke Hand. Ja, sagt der Petrus, bei euch in der Gemeinde läuft vielleicht nicht alles gut. Das ist selten so in Gemeinden, dass alles gut läuft. Aber ordnet euch den Gemeindeältesten unter. Man ist sich nicht ganz sicher, ne? Meint er die Gemeindeältesten oder meint er die Jüngeren und die Älteren, ne? Das Generationenproblem, wo die Jüngeren dann manchmal sagen, diese Älteren, die haben noch gar keine Ahnung, wie man das heute machen muss. Und Petrus sagt, aber so wie ihr euch den Älteren gegenüber verhaltet oder wie ihr euch den Gemeindeältesten gegenüber verhaltet, so verhaltet ihr euch Gott gegenüber. Wenn ihr euch denen nicht unterordnet, ordnet ihr euch Gott nicht unter. Damit ist sicher nicht gemeint, dass man manche Konflikte irgendwie miteinander ausfechten und aushandeln muss, dass man vielleicht Sachen ansprechen muss, die nicht gut sind. Aber grundsätzlich ist so die Frage, na, wie gehe ich eigentlich um mit Menschen, die Gott in mein Leben gestellt hat? Muss ja nicht der Gemeindeälteste sein, das kann ja auch der Chef sein, der irgendwie recht wunderlich agiert. Es können die eigenen Eltern sein, es für die Schüler, David, ne, können es die Lehrer sein, die alle die da irgendwie über dich gesetzt sind. Und wie gehst du mit denen um? Und Petrus redet noch weiter und sagt, das gilt für euch alle, ne? Euer Umgang miteinander soll von Demut geprägt sein. Ordnet euch gegenseitig unter. Denkt nicht, ihr seid der Nabel der Welt. Und da gibt es viele Menschen in unserem Leben, wo sich die Frage stellt, ob wir im Umgang mit diesen Menschen irgendwie Gottes Hand erkennen. Das sind zum Beispiel Nachbarn. Man sagt ja manchmal so, die Nachbarn kann man sich ja aussuchen, aber in echt ist es halt doch nicht so, ne? Man nimmt irgendwie, was man kriegen kann und findet sich dann mit irgendwelchen Nachbarn wieder. Und die sind, wie sie sind. Ne? Und manche sind auch recht wunderlich und es gibt Streit und Ärger. Und dann gibt es das weite Feld der Verwandten. Die sucht man sich nun gar nicht aus. Ne? Die heiratet man mit oder man wird da reingeboren und alle Weihnachten sieht man die dann wieder und denkt, gut, dass ich ein bisschen weiter weg wohne. Und da ist wieder die Frage, ne? Wie siehst du da Gottes Hand in diesen Menschen, die irgendwie in dein Leben geraten sind. Und Petrus sagt, das hat mit Gottes Hand zu tun. Ist ja, wenn du gläubig bist, wenn du glaubst, dass du nicht allein auf der Welt bist und nicht alles von dir abhängt, dann weißt du ja, dass da jemand über dir ist. Und du kommst da rein in was, mit dem du dich auseinandersetzen musst und du kannst wissen, Gottes Hand ist dahinter. Die eigenen Eltern bleiben irgendwie auch lebenslang manchmal eine Herausforderung. Es läuft ja nicht immer gut zwischen Eltern und Kindern. Die eigenen Kinder bleiben lebenslang eine Herausforderung, so lieb man sie hat und umgekehrt. Wie gehen wir damit um? Wenn diese Menschen in unserem Leben uns nerven, wenn wir uns ärgern über die, ärgern wir uns dann nicht auch über Gott? Oder können wir da irgendwie Gottes Hand drin sehen und sagen, okay, das hast du mir gegeben, das ist jetzt deine Art, an meinem Tongefäß zu zupfen und was soll ich da jetzt lernen, wie soll ich umgehen damit? Ich finde, das ist ganz schön herausfordernd, was der Petrus uns da sagt. Er sagt, so wie du mit diesen Menschen in deinem Leben unterwegs bist, so kannst du dich Gottes starker und guter Hand unterordnen. Der Petrus geht aber dann noch einen Schritt weiter und wir lesen nach dem Text bewahrt einen klaren Kopf, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift wie ein brüllender Löwe umher. Er sucht jemanden, den er verschlingen kann. leistet ihm Widerstand, indem ihr am Glauben festhaltet. Ihr wisst, dass eure Brüder und Schwestern in dieser Welt die gleichen Leiden ertragen müssen. Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. In der Gemeinschaft mit Christus habt ihr Teil daran. Nur für kurze Zeit müsst ihr leiden. Dann wird er euch wieder aufrichten und stärken. Er wird euch Kraft verleihen und euch Halt geben. Herr Petrus nimmt das große Thema vom Leiden mit rein und sagt, auch das Leiden ist was, was genauso wie die Menschen in unserem Leben aus Gottes Hand zu uns gekommen ist. Und er sagt, ihr sollt dem Satan, dem Feind widerstehen, der euch da rausholen will unter der guten Hand Gottes und der sagen will, hey, wenn Gott sowas in deinem Leben macht, dann lass ihn, dann ist er nicht gut. Und er sagt dann, nein, widersteh dem Teufel und bleib unter dieser guten Hand und nimm das, was Gott dir schickt, an. Viele Dinge können wir nicht ändern. Es gibt Dinge, die man ändern kann. Ihr kennt vielleicht das Gelassenheitsgebet, das die anonymen Alkoholiker immer beten oder das auf vielen Postkarten ist. David, klick mal noch eins weiter, da ist es drauf. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und wovon wir heute reden, sind die Dinge, die ich nicht ändern kann. Du kannst nochmal zurück. Na, die Dinge, die in mein Leben kommen und ich muss damit irgendwie umgehen. Und ich habe die Entscheidung, will ich so oder will ich so mit Gottes Hand umgehen. Wenn wir jetzt wieder an den Mann vom Anfang denken, im Römischen Reich, der sich fragt, was soll ich jetzt machen? Ich habe doch Familie, wie soll ich damit umgehen? Dann kann der wissen, ich bin nicht der Willkür von römischen Soldaten ausgeliefert, sondern es ist Gottes Hand, die mich führt. Und Gott wird wissen, was geschehen wird. Ich bin auch nicht dem Richter ausgeliefert, ob der jetzt einen guten oder einen schlechten Tag hat. Es ist Gottes Hand. Ich bin auch nicht der Nachbarin ausgeliefert, die mich verpfeift, sondern es ist Gottes Hand. Und so können wir das in unserem Leben irgendwie immer wieder einüben, wenn Dinge kommen, die uns nicht gefallen und davon gibt es irgendwie in jedem Leben was. Darin irgendwie zu sehen, doch es ist Gottes unsichtbare Hand, die an meinem Leben sich zu schaffen macht und die mir die Last auflegt. Und weil es Gottes Hand ist, können wir wissen, er legt die Last behutsam auf und wir lesen sogar, dass er weiß, wie viel wir tragen können und dass er nicht zu viel auflegt. Manchmal, wenn wir dann den Petrus lesen und denken, aha, nur für kurze Zeit müsst ihr leiden, dann hofft man, dass der Petrus dieselbe Zeitvorstellung hat wie ich, was kurz ist, und dass Gott auch dieselbe Vorstellung hat. Manchmal ist es nicht leicht. Und trotzdem ist es das Angebot von diesem Bibeltext heute, Gottes Hand darin zu sehen und die Last anzunehmen, das Handeln Gottes anzunehmen, der als Töpfer an mir arbeitet. Aber nicht so, wie das die Stoiker damals gesagt haben oder wie manche Buddhisten das heute sagen, ja, irgendwie alle Leidenschaften abtöten oder wie fromme Menschen das manchmal machen und sagen, ja, ich packe das alles in eine Kiste und dann rede ich ganz fromm und sage, ja, lieber Gott, das ist schon in Ordnung so. Aber eigentlich ist es ja nicht in Ordnung. Und da haben wir ein ganz gutes Beispiel an den Psalmen, wie die Gott begegnen und ihm für 5 Pfennige sagen, wie es da drin aussieht. Und wie die alles, was in ihnen ist, einfach vor Gott aussprechen. Und wir haben ein ganz gutes Beispiel an Jesus, wie er zum Beispiel in Gethsemane mit Gott ringt um den Weg, den Gott mit ihm gehen will. Und wo er mit jeder Faser von seinem Sein irgendwie sagt, Gott, ich finde das aber nicht gut, ich möchte den Kelch nicht trinken. Das ist so schlimm, das tut mir so weh, das will ich nicht. Und trotzdem unter Tränen sagt er dann, dein Wille soll geschehen. Aber nicht, indem er es in eine Kiste packt und so tut, als sei alles gut, sondern er ist ganz lebendig vor Gott mit seinem Schmerz, mit dem, was er sich wünscht. Und das dürfen wir auch sein, ganz lebendig vor unserem Gott, weil wir wissen, der der sieht uns, der fühlt mit uns. Das ist nicht irgendein gefühlloser Töpfer, der jetzt mit dem Ton irgendwie macht und denkt, ja, ist egal, ne? Sondern wir wissen ja, es ist unser guter Vater. Er liebt uns wie eine Mutter. Und wir sind ihm total kostbar. Er hat seinen Sohn gegeben für uns. Er hat ganz viel für uns bezahlt. Und das lässt uns Vertrauen fassen, dass er es gut meint mit uns. Ja, aber im Alltag, wenn wir dann da rausgehen und die Lieder gesungen haben, passiert das immer wieder, ne? Dass die Sorgengedanken kommen, kommen auch gern bei Nacht, man kann nicht schlafen und man denkt und denkt und denkt und denkt, ach, aber was ist, wenn? Und ich muss doch irgendwas ändern können, irgendwo, irgendwie muss es doch einen Ausweg geben, das kann doch nicht so bleiben. Ich muss doch was machen, aber was, was könnte ich machen? Und man kreist und kreist und ihr wisst, mit Sorgen hat man noch nie was geändert, aber das ist ja den Sorgen egal, ne? Die man auch immer sagt, ich höre jetzt auf, mir Sorgen zu machen, die kommen ja doch wieder. Die sind sehr anhänglich. Und die Frage ist so ein bisschen, ja, warum? Warum soll ich eigentlich meine Sorgen auf Gott werfen, so wie es das Kinderlied eben gesagt hat? Alle meine Sorgen werfe ich auf den Herrn. Warum eigentlich? Denn das ist doch die große Angst, die irgendwie so in uns drin ist. Wenn ich es nicht mache, wenn ich mich nicht um mein Leben sorge, ja, wer macht es denn dann? Wer kümmert sich denn wirklich? Und da würde ich euch gerne ein Beispiel irgendwie sagen. Na, wenn man sein Haus verputzt und die meisten Männer, die hier sitzen, sind lauter Handwerker und machen das selber. Ne? Aber wenn man eine besonders gute Stelle hat, die richtig schön aussehen muss, dann macht man es vielleicht nicht selber, sondern dann ruft man einen an, der es richtig kann und sagt, hast du Zeit, kommst du und sag mal, was soll ich einkaufen? Welche Wandfarbe brauchst du und was soll unten drunter? Und dann holt man das und ordnet sich dem unter und macht, was der sagt, weil es soll gut werden und der weiß Bescheid. Oder wenn man was schweißen muss. Andreas schweißt auch selber, aber wenn es eine richtig wichtige Sache ist, so sicherheitsrelevant, oder vielleicht so ein richtig kompliziertes Metall, dann geht man vielleicht auch doch zu Metallbauwerk und sagt, mach mal, was kostet das? Und so ist es mit Gott und uns, mit unserem Leben. Es gibt Dinge, die können wir ändern, die können wir anpacken. Wir können vorsorgen, wir können versorgen. Aber wirklich retten können wir uns selber nicht und die Leute, die wir lieben, nicht und Situationen nicht. Und darum finde ich, ist so der Kampf um die Sorgen, der spielt sich so an dieser Stelle ab. Ne? Der spielt sich hier an dieser Stelle ab. Ne? Ob wir hier loslassen können und sagen, okay, Gott, ich versuche es mal. Ich versuche, mich hier unter deine Hand zu stellen und zu sagen, du machst es. Weil dann gehen die Sorgen tatsächlich eine Weile weg, bis wir uns das wieder ans Handgelenk binden und sagen, ich muss ja machen. Und dass es immer und immer wieder kommt, ist wahrscheinlich auch menschlich. Aber da ist so der Knackpunkt. Ja, was bleibt uns jetzt von dieser langen Rede? Was bleibt uns von dieser Bibelstelle? Mach nochmal, David, eins weiter von der Spirale. Beugt euch demütig unter Gottes starke Hand, dann wird er euch groß machen, wenn die Zeit dafür gekommen ist, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Petrus hat ein Versprechen reingeknüpft. Gott wird euch groß machen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Es ist kein naives, billiges Versprechen, dass es alles gut werden wird, wenn wir uns Gott anvertrauen, dass du keine Probleme hast, wenn du dich an Jesus wendest. So eins ist es nicht, aber es ist so wie der Weg von Jesus, der tief in die Tiefe ging, ihr erinnert euch an die Leiter, die wir mal hatten, aber dass er am Ende nach oben gehen wird, dass am Ende von unser aller Leben Gott stehen wird und seine Herrlichkeit und sein ewiges Leben für uns. Aber es ist auch ein Versprechen, dass auch in unseren Wegen, auch wenn die schwer sind, wenn der Töpfer irgendwie komische Sachen an unserer Form macht, die wir nicht einordnen können, dass da trotzdem was Großes und was Herrliches auf dem Weg passiert, wenn wir uns in seine Hand geben. Ein bisschen so, wie das beim Josef war. Viele von euch kennen die Geschichte von Josef, haben vielleicht auch als Kinder schon von Josef gehört, ne, den die Brüder verkauft haben. Und der als Sklave dann da in Ägypten sitzt und eigentlich könnte er verbittert sein und sich jede Nacht in Rachefantasien über seine Brüder ergehen. Aber irgendwie schafft er es, mit Gottes Hilfe das Beste aus seiner Situation zu machen. Immer wieder, dann landet er im Gefängnis und wieder schafft er es, das Beste draus zu machen. Und ich glaube, dass das auch ist, was Gott in uns wirken will als Töpfer, dass auf allen unseren Wegen, auch wenn die schwer sind, dass da was von seiner Herrlichkeit leuchten darf. Dass man irgendwie sieht, da ist jemand, der weiß, dass sein Leben nicht sinnlos ist, sondern dass da ein guter Töpfer am Werk ist. Dass es nicht die Krankheiten sind, die uns im Griff haben. Dass nicht böse Menschen sind, die unser Leben kontrollieren. Dass es nicht die Umstände sind, die Gewalt über uns haben, sondern dass wir hinter all dem Gottes gute Hand erahnen und uns immer wieder nach der ausstrecken. Nicht easy, nicht nur mit Smiley und so, sondern auch mit Tränen und Schmerzen und mit all dem, was uns bewegt, so wie wir sind, auch mit dem nicht verstehen und mit dem, dass wir doch manchmal eselig sind, uns einfach Gott hinhalten. Und das wünsche ich euch fürs neue Jahr, was auch immer kommt. Gottes gute Hand ist über unserem Leben. Er macht was Gutes. Amen. Wir singen jetzt das Lied von Sephora Nelson.